Den Toren und unintelligenten Menschen offenbare ich mich niemals. Für sie bin ich von meiner inneren Energie bedeckt und deshalb wissen sie nicht, dass ich ungeboren und unfehlbar bin. Erläuterung. Hier könnte man sich fragen, warum Krishna, der doch auf unserer Erde lebte und allen Menschen sichtbar war, sich nicht auch heute jedem offenbart. In Wirklichkeit aber war er damals nicht jedem offenbar. Als Krishna gegenwärtig war, gab es nur wenige, die verstanden, dass er die höchste Persönlichkeit Gottes war. Als sich Shishupala in der Versammlung der Kurus dagegen aussprach, dass Krishna zum Vorsitzenden der Versammlung gewählt wurde, stellte sich Bhishma auf Krishnas Seite und erklärte, Krishna sei der höchste Gott. Auch die Pandavas und einige andere wussten, dass er der Höchste war, aber nicht jeder. Den Nicht-Gottgeweihten und den gewöhnlichen Menschen offenbarte er sich nicht. Deshalb sagt Krishna in der Bhagavad Gita, dass ihn alle Menschen außer seinen reinen Geweihten für einen der ihren halten. Er offenbarte sich nur seinen Geweihten als das Behältnis aller Freude. Für die anderen, die unintelligenten Nicht-Gottgeweihten, war von seiner inneren Energie bedeckt. In den Gebeten Königin Kuntis in Srimad Bhagavatam 1.8.19 heißt es, dass der Herr vom Schleier Yogamayas bedeckt ist und dass gewöhnliche Menschen ihn deshalb nicht verstehen können. Dieser Schleier Yogamayas wird auch in der Ishopanishad Mantra 15 beschrieben, wo der Gottgeweihte betet: Hiranmayena Patrena Satyasya Pihitam Mukam Tat Tvam Pusham Apavrinu Satya Dharmaya Drishtaye. O mein Herr, du bist der Erhalter des gesamten Universums und hingebungsvoller Dienst für dich ist das höchste religiöse Prinzip. Deshalb bete ich, du mögest auch mich erhalten. Deine transzendentale Form wird von Yogamaya bedeckt. Das Brahmajyoti ist die Bedeckung der inneren Energie. Bitte entferne gütigerweise diese gleißende Ausstrahlung, die mich davon abhält, deine Satchit Ananda Vigraha, deine ewige Gestalt der Glückseligkeit und des Wissens zu sehen. Die höchste Persönlichkeit Gottes in ihrer transzendentalen Gestalt der Glückseligkeit und des Wissens wird von der inneren Energie, den Brahmajyoti, bedeckt. Und aus diesem Grunde vermögen die unintelligenten Unpersönlichkeitsanhänger den Höchsten nicht wahrzunehmen. Im Srimad Bhagavatam 10.14.7 wendet sich Brahma mit dem folgenden Gebet an den höchsten Herrn: O höchste Persönlichkeit Gottes, O Überseele, O Meister aller Mysterien, wer kann deine Kraft und deine Spiele in dieser Welt ermessen? Deine innere Energie erweitert sich ständig und deshalb kann dich niemand verstehen. Große Wissenschaftler und Gelehrte können zwar versuchen, den atomaren Aufbau der materiellen Welt und ihre Planeten zu untersuchen, aber sie sind dennoch unfähig, deine Macht und Energie zu ermessen, obwohl du vor ihm gegenwärtig bist. Die höchste Persönlichkeit Gottes, Sri Krishna, ist nicht nur ungeboren, sondern auch avyaya, unerschöpflich. Seine ewige Gestalt ist Glückseligkeit und Wissen, und seine Energien sind alle unerschöpflich. Nama Om Vishnu Padaya Krishna Pistaya Bhutale Simate Bhakti Vedanta Swamini Tinamine Namaste Saraswati Devam Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavari Paskatyade Zatarine Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Yadvaita Garadha Sivasadi Govaktavinda Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare. Nahang prakasha sarvasya yoga maya samavrita muruyang nabijanati lokomang ajamavyayam. Den Toren und unintelligenten Menschen offenbare ich mich niemals. Für sie bin ich von meiner inneren Energie bedeckt. Und deshalb wissen sie nicht, dass ich ungeboren und unfehlbar bin. Sehr oft fragen Leute, wenn ich möchte Krishna sehen, um an ihn glauben zu können. Wir sagen daraufhin, hast du die Augen, Krishna zu sehen? Mit diesen Augen kannst du nicht einmal deinen eigenen Nacken sehen, ohne eine Hilfe zu haben. Oder deinen Rücken. Wird es dir gelingen, mit diesen Augen Gott zu sehen? Anyways, die Materialisten fordern dann weiter. Die Devotees haben ihre Antworten. Heute Abend möchte ich das Argument nicht bis zum letzten ausfechten, sondern einmal von einem herangehen, der hier in der Bhagavad Gita gewählt wird. Es heißt, Krishna ist bedeckt. Er ist nicht erkennbar, er ist verkleidet. Für die unintelligenten Menschen, die Mudha sind. Er ist verkleidet durch seine innere Energie. Krishna ist actually sehr gut verborgen für die Materialisten. Zunächst einmal, wie Srila Prabhupada es hier, Prabhupada, die Ishopanishad zitiert, ist er vom Brahma Jyoti, der gleißenden Ausstrahlung, verhüllt. Irgendwie ist das auch in unserer christlichen Kultur bekannt. Man sagt, Gott kann man nicht sehen, weil seine Helligkeit, seine gleißende Ausstrahlung dermaßen blendend ist, dass man ihn nicht, es nicht ertragen kann. Es gibt im Alten Testament eine Stelle, wo Gott Moses erscheint in Form eines Lagerfeuers oder besser ein brennender Dornbusch. Moses kann es nicht ertragen, die Augen sind geblendet, er hat erhebliche Sehstörungen und muss sich geblendet abwenden. So, das Brahma Jyoti, was Krishna bedeckt, ist noch viel gleißender als das der brennende Dornbusch. Dieses Brahma Jyoti ist die Ursache für alles Licht. Auch für das Licht, was durch Elektrizität erzeugt wird. Oder durch die Gestirne, die Sonne. Das Grundlicht oder die Ursubstanz, das Urlicht, die Grundlage aller Helligkeit ist dieses Brahma Jyoti. Und über das Brahma Jyoti, was von der inneren Energie Krishnas ausgestrahlt ist, ist nochmal eine Verhüllung gedeckt. Nämlich die materielle Energie, die eine Reflexion der inneren Energie bildet. Wenn Krishna hier sagt, Yoga Maya Samavrita, so spricht er, also dass ihn die innere Energie bedeckt, so spricht er davon, dass er zunächst einmal durch die Brahma Jyoti bedeckt ist und dann in der zweiten Instanz erst von der materiellen Natur. Dieses Wort Samavrita taucht in der Bhagavad Gita an manchen Stellen auf. Zum Beispiel, das ursprünglich weise Lebewesen ist bedeckt von seinem ewigen Feind der Lust. Kama Rupena, die Form der Lust, das Bewusstsein bedeckt. Wir alle wissen, was geschieht, wenn das Bewusstsein unter gewissen Einflüssen steht. Dann handelt das Bewusstsein, handelt ein Mensch in spezieller Art und Weise. Mir fällt das, ist das heute sehr aufgefallen, als wir Harinam gemacht haben. Alle Devotees waren tätig unter dem Einfluss des heiligen Namens und unsere Kartenverteiler sind da springend über die Straße gehopft und den bedingten Seelen, die einigermaßen verwehrt waren, haben sie dann das, die Karten in die Hand gedrückt. Er hat auf der Straße auch andere Einflüsse gesehen. Trinker sind daher gewandert und waren völlig bedeckt vom Einfluss des Alkohols. Haben sich an den Laternenpfählen festgehalten. Da war so einer, es war ein komisches, was sehr komisches war da. Der, ihr habt vielleicht gesehen, in Heidelberg gibt es diese Pferdekutsche, die Touristen in Fußgängerzone herunterfährt. Ich glaube, 30 Stück passen da auf einmal rein. Und es gab da so eine Szene, der, wie soll ich mich ausdrücken, Kutscher kam da mit einem Eimer Wasser längs. Und Mangemeier dachte natürlich gleich, er wollte diesen Eimer unter dem Einfluss des Zornes über uns kippen, nicht? War es nicht so? Und er hat ihn so festgehalten. Und der Kutscher hatte ihm versucht zu sagen, für die Gele, für die Gele. Und er konnte das nicht verstehen, das heißt Geule oder Geule, für die Gele. Oder so, nicht? Und musste das, ich musste so lachen, als ich das sah. Also Mangemeier dachte, der wäre unter dem Einfluss des Zornes, was ja vorkommen kann. Denn, im Bhagavad dann wird beschrieben, dann, wenn er unter dem Einfluss des Zornes ist, dann kommt dieses Rudra-Prinzip in die Beine und man tritt. Das Rudra-Prinzip kommt in die Arme und man schlägt oder man schüttet schon mal einen Wassereimer über den Kehrdamm wieder. Nicht? Das ist ein Rudra-Prinzip unter dem Einfluss des Zornes. Und wer unter dem Einfluss des Zornes steht, wir wissen also Samavrita, Bedeckung. Man hat eine ein Forschungsergebnis gemacht. In Indien hat sich einmal eine Frau mit ihrer Nachbarin gestritten und nebenbei ihr Kind geseucht. Das ist in Dörfern nicht weiter erstaunlich. Also geschimpft, du altes Biest, du nichtsnutzige Nachbarin, geschmiert sei dein Name, ne, und so weiter und so fort. Das Kind ist wenig später, eine Stunde später gestorben, weil das Gift des Zornes, der Einfluss des Zornes in den Körper überging dieser Frau und mit der Brustmilch dann das Kind vergiftet hat. Ihr könnt hier also sehen, Samavrita, wie bestimmte Einflüsse ein Lebewesen überkommen und es denn unter diesem Einfluss handelt. So ist auch, sind wir, die wir in der materiellen Welt sind, unter dem Einfluss der, hier sagt Krishna, Yogamaya, der inneren Energie. Es ist, wir stehen unter diesem Einfluss, wir stehen unter Krishnas Einfluss, deswegen innere Energie. Dieser Einfluss der inneren Energie manifestiert sich in dieser materiellen Welt in den drei Erscheinungsweisen, die durch Krishnas Bhagavad Virya, durch seine höchste Kraft in Gang gesetzt werden, durch seinen transzendentalen Blick in diese materielle Welt. Diese drei Erscheinungsweisen der materiellen Natur tun das Lebewesen auf ganz bestimmte Art und Weise bedecken. Und ich möchte euch ein paar Beispiele, ich möchte euch das kurz aufzählen. Eine Sammlung aus der Bhagavad Gita sind das, die euch zeigen, wie was mit Samavrita, mit bedeckt gemeint ist. Es ist zunächst einmal Leidenschaft. Die Leidenschaft manifestiert sich in Form von großer Anhaftung. Wer an etwas anhaftet in der materiellen Welt, leidet unter einer großen Infektion. Er kann nur noch diesem Ziel, diesem Ding, an dem er haftet, nachgehen. Seht Leute, die angehaftet sind, besonders jetzt in der Sexualität. Wir haben gestern, die Tage gehen so schnell vorbei. Gestern war Freitag. Yes. Gestern ein Predigerprogramm in Heppenhain gegeben. Wir waren bei einer ayurvedischen Tagung eingeladen, wo 200 Teilnehmer oder 300 Teilnehmer gegenwärtig waren. Und wir waren in der Eile, wir waren mal wieder auf letzter Sekunde. Und da fragten wir nach dem Weg und einer war dann da, oh, gehen Sie zur Tagung, kann ich gleich bei Ihnen einsteigen? Und der saß dann im Wagen und so wie er im Wagen stand und war, also las, als war, fragte er mich, oh, Sie fahren zur Tagung, Sie geben bestimmt die Porto. Und ich sagte, heute nicht, heute höre ich nur zu. Ja, sagte ich, ich hab ein Problem, meine Freundin hat mich verlassen. Ich denke jetzt von morgens bis abends nur noch an dieses eine Thema. Was soll ich machen? Da sagte er, es gibt nur eins. Krishna. Und wir haben dann zu ihm gepredigt und Lebenshilfe gegeben bis zur Tagung. Mir fiel dabei auf, wie dieser Mann jetzt zu einer Tagung ging. Und ich sah ihn dann während der Tagung die ganze Zeit zu. Er saß da zusammengesunken in seinem Sessel und dachte nur, Freundin. Einmal stößte ich ihn an und sagte, hey, jetzt mehr hören. Das war zu dem Zeitpunkt, als der Vortragende gesagt hat, zum Glück liegt jetzt das Srimad Bhagavatam in authentischer Form vor. Es ist übersetzt worden vom Bhaktivedanta Buchverlag und da kann man die Grundlage des Ayurveda sehen, nämlich die vedische Philosophie. Und ich so versucht aufzubringen, hey, hör zu. Aber ein Punkt war klar, er war an und für sich unansprechbar, weil er in dieser Erscheinungsweise der Leidenschaft stand, nämlich große Anhaftung besaß, die dann bei ihm schon wieder umgekippt war in Unwissenheit, muss ich sagen, nämlich in Depressivität. Leidenschaft manifestiert sich in großer Bemühung, unkontrollierbaren Wünschen, Sehnsüchten. Man ist niemals zufrieden mit seiner Position. Ein Mensch in der Erscheinungsweise der Leidenschaft macht die ganze Welt sein Eigentum, denn er wird nicht zufrieden sein können. Ganz gleich, welche Position er hat, er muss zur nächsten gehen. Das ist symptomatisch. Er ist unter diesem psychologischen Zwang, er ist eingesperrt in dem unkontrollierbaren Wünschen. Solch ein Mensch ist auch sehr angehaftet an die Familie. Er ist angehaftet an Gier, an Wünsche nach Ehre. Wir haben davon gehört, ich habe da in Wiesbaden drüber gesprochen. Es gab mal einen Zwischenfall, als die Devotees in Keshigat wohnten, also in Vrindavan, zusammen mit Srila Prabhupada. Zu der damaligen Zeit wurde unser Krishna Balaram Tempel gebaut. Hatten wir diesen reichen Gönner, den Maharaj von Bharatpur, der uns dieses gewaltige Gebäude zur Verfügung stellte und damit plante, oder daraufhin plante, uns das mal zu spenden. So an einem Tag schenkte er eine große Silberschaukel für Srila Prabhupads Deti. Der Lastwagen kam an und es wurde jemand gesucht, der den Empfang der Silberschaukel, ein paar Zentner Silber war, massive Silber, der das bescheinigte. Nur Achyutananda Swami wurde aufgeweckt aus dem Bett, wurde runtergebracht, hier unterschreibt. Und er sagte, was? Ich soll den Empfang der Silberschaukel bestätigen? Was, wenn damit was passiert? Dann bin ich derjenige, der am nächsten Baum hängt. Sagte er den Leuten, geht doch hin und bringt es zu Prabhupada ab. Das ist mir sicher. So, die Leute waren sehr gekränkt. Ach, hier tut jemand das Geschenk vom Maharaj abweisen. Missverstanden das Ganze, brachten die Schaukel zum Maharaj von Bharatpur und der Maharaj Bharatpur ließ nicht wieder mit sich reden, es konnte nicht korrigiert werden, er war so in seiner Ehre gekränkt, weil er glaubte, wir würden ihm die Schaukel zurückschicken, nur ein Missverständnis, und so bekamen wir nicht Keshigat, nicht die Silberschaukel und natürlich auch nicht den Maharaj von Bharatpur als Leitmember oder irgendwas. Das ist typisch, jemand in der Erscheinungsweise der Leidenschaft, der leidet unter einem Beziehungswahn, nennt man das in der modernen Psychologie. Alles, was er sieht, meint er, bezieht sich auf sich. Manchmal geht es so, dass junge Mädchen kommen und sagen, oh, dieser Prabhu schaut mich immer an, er will mich bestimmt heiraten. Dabei schaut der Prabhu nur in Richtung Uhr nach hinten, um zu wissen, wann es Milchprasadam gibt. Aber jemand, der in der Erscheinungsweise der Leidenschaft ist, bezieht das auf sich und ist dann plötzlich ganz angesprochen und macht irgendwelche Situation. Oder man sitzt in der Vorlesung, man hört einen gut formulierten poetischen Satz und bezieht ihn dann gleich auf sich. Er meint mich. Das ist ein Problem. Durch die Erscheinungsweise der Leidenschaft bezogen. Die Kamis leiden da fürchterlich drunter, dass sie alles missverstehen, weil sie sich in das Zentrum der Welt gerückt haben, eben Leidenschaft. So, es gibt dann eine andere Erscheinungsweise. Die Leidenschaft geht meistens über in Unwissenheit. Ein Mensch in der Erscheinungsweise der Unwissenheit ist ausgesprochen launhaft. Er hat eigentlich kein festes Ziel in seinem Leben. Vielleicht kennt ihr das von euch selber, wenn man manchmal ein bisschen beschattet wird von der Erscheinungsweise der Leidenschaft. Fängt man 1000 Sachen an, ohne eins zu Ende zu bringen. Man ist inaktiv, hat keinen Impetus, keinen Ansporn, etwas zu tun. Man neigt zu Dummheit, zu Leid, zu Kummer, zu Berauschung, zu Illusion, zu exzessivem Schlaf, zu Degenerierung, zu Faulheit. Und man entsagt schließlich den Tätigkeiten, die für spirituelles Wohl bestimmt sind. Und sucht das Glück, ohne die Folgen zu betrachten. Kennt diese Verse, einmal ist keinmal, sagt in der Kami. Oder was das Trinken betrifft, wenn er eingetrunken hat, dann sagt der andere, man kann doch nicht auf einem Bein stehen, muss noch einen zweiten trinken. Nicht? Und da gibt es also eine Reihe von idiomatischen Redewendungen, die alle darauf hinweisen, wie jemand unter den Erscheinungsweise der Unwissenheit Tätigkeiten tut, die ihm schaden, statt ihm zu nutzen. So, diese Erscheinungsweisen der materiellen Natur sind Krishnas dicht gewebtes Netz, durch das er das ursprünglich spirituelle Leben des Lebewesens bedeckt. Er hat auch noch eine andere Erscheinungsweise, die Erscheinungsweise der Tugend, die absolute Trickerscheinungsweise ist, auch für einen Devotee. Wenn der Devotee nicht unter den niederen Erscheinungsweisen steht, nämlich Leidenschaft und Unwissenheit, kann er sich manchmal wohlfühlen, sehr glücklich sein, sehr inspiriert, erleuchtet, möchte ich fast sagen, gelehrt und verliert seine Demut. Kennt ihr das? Ich glaube, das ist der Punkt beim Sankirtan sehr oft. Man hat ein Ergebnis und man fühlt sich sogar eine gewisse Zeit ein bisschen dankbar und weiß, naja, ich bin eigentlich nicht der Handelnde, aber nach einer gewissen Zeit ist man stolz darauf. Man fühlt sich sehr erleuchtet. Und wie sagt man, wird stolz auf die Errungenschaften, die man hat. Man wird in der Erscheinungsweise der Unwissenheit durch Illusion gebunden, in der Erscheinungsweise der Leidenschaft durch große Aktivität und das Anhaften an den Früchten der Handlung. Und in der Erscheinungsweise der Tugend nun, dieser Trick-Erscheinungsweise, wollen wir mal sagen, im Zusammenhang mit Vaishnavas gesehen, wird man glücklich auf die und verliert seine Demut und seine intensive Bemühung, Zuflucht zu finden bei den Lotusfüßen von Guru und Krishna. So, das sind sehr dicht gewebte Vorhänge, die sehr, sagen wir mal, sehr schwierig zu überwinden sind. Maya ist sehr, sehr geschickt. Und dieser Punkt wurde einmal in einer Vorlesung von Srila Harikesh Maharaj gemacht, wo er sagte, Maya ist sehr, sehr geschickt. Die Bedeckung tritt nicht auf als ein Gegenüber, etwas, was wir sehen können, was wir bekämpfen können, wie zum Beispiel Zahnbelag, den man sieht im Spiegel und abputzen kann. Oder Schmutz, den man sehen kann und abputzen kann. Die Bedeckung der illusionierenden Energie findet in unsichtbarer Art und Weise statt, weil sie unser Bewusstsein bedeckt. Sodass wir, die wir ja darauf angewiesen sind, mit dem Bewusstsein zu schauen, eben nicht sie erkennen können. Ich glaube, der Punkt ist klar, wenn ich, sagen wir mal, die Wand bedeckt meine Sicht oder behindert meine Sicht, kann sie jetzt sehen und ich kann mir gut vorstellen, ja, also wenn ich da vorbeigehen will, dann gehe ich nicht zielgerecht geradeaus, ich weiß ja, wo ich hin will, ich sage, oh, da ist ein Hindernis, ich gehe jetzt mal so um, mach so einen U-Turn, gehe so mit dem Schlenker und dann gehe erst geradeaus. Ich kann also mein Hindernis sehen und es deswegen umgehen. Doch, wenn meine Augen bedeckt sind, kann ich nicht sehen, wo das Hindernis ist. Und ich gehe herum, tapse und lande vielleicht auf dem Harmonium. So ist es auch mit den Erscheinungsweisen. Wir können sie nicht vor uns sehen. Sie sind bereits in unser, sie bedecken unsere Wahrnehmung, sodass wir nicht mehr sehen können und somit ihnen in gewisser Weise ausgeliefert sind. Alle Devotees, denen sich jüngere Devotees anvertrauen, wissen das, die manchmal sehr viel Arbeit tun müssen, um den jungen Devotee darauf hinzuweisen, Mensch, Prabhu, schau, hier machst du etwas verkehrt, du siehst das nicht, aber das ist die Ursache. Oder die jungen Devotee, ich will das nicht sehen. Nach einem Jahr kommt er zurück und sagt, ach, vielen Dank, was du mir gesagt hast, ich konnte es zu dem damaligen Zeitpunkt absolut nicht sehen. Das ist, wie diese Gunas wirken. Nun, die Erscheinungsweisen der materiellen Natur können überwältigt werden. In den Anweisungen für zivilisierte Menschen, das sind im 7. Kanto, werden ein paar Unterweisungen gegeben, wie wir anfangen, diese Samavita, diese Bedeckung zu enthüllen. Es ist sehr interessant festzustellen, wie das geschieht. Es wird da so eine Reiseapotheke für den Devotee gegeben. Es wird hier gesagt, was man tun sollte gegen lustvolle Wünsche für Sinnbefriedigung. Also die Erscheinungsweise der Leidenschaft. Wollt ihr das hören? Man sollte Pläne mit Entschlossenheit machen. Srila Vishwanath Chakravarti Thakur erklärt in seiner Erläuterung, wenn jemand sich vornimmt, an einem bestimmten Tage zu fasten, dann kann der Hunger, selbst wenn es eine Apfelstrudel gibt mit Schlagsahne, auch wenn das auftreten sollte, also der absolute Renner unter den Fasala-Zubereitungen, dann kommt trotzdem, weil man den festen Entschluss gefasst hat, kommt das nicht so an einen ran. Man nimmt es nicht ernst. Deswegen für diejenigen, die mal fasten möchten, der nächste Bhima Nirjal Ekadasi kommt bestimmt. Was die Vaishnavas machen ist, die nehmen an dem Vorabend ein Gelübde auf sich. Die sagen, ich faste an diesem Bhima Nirjal Ekadasi. Und dann kommt es nicht. Müsst es mal ausprobieren. Oder wenn man Ekadasi überhaupt einhalten will. Wenn man einen festen Plan macht. Oder ein anderes Beispiel. Also wir sehen, dass an Ekadasi, dann kommt ein Gericht, die meisten von uns fasten von Getreide, kommt ein Getreidegericht vorbei und man meidet das wie die Pest sozusagen. No grains, sagt man und geht dann vorbei. So kann man auch, wenn man im Brahmachari-Ashram bleiben möchte, man sollte einen festen Plan mit Entschlossenheit machen. Am besten in Konsultation mit älteren Devotis, mit denen man sich unterhält. Und dann wird man nicht von Reizmitteln oder Versuchungen an dieses Zölibat in Verwirrung gesetzt. Man muss es mit Entschlossenheit machen. Nicht? Man muss dazu verstehen, wie wichtig es ist, für diesen Lebensstand, zumindest am Anfang des spirituellen Lebens und in der Mitte und am Ende, einzuhalten für das Leben, dann kommt es nicht. Ich möchte jetzt das natürlich ausbalancieren. Wir leben in einer multikulturellen ISKCON inzwischen, die natürlich, die immer diese Wünsche haben, sollten dann sagen, also jetzt gehen wir das Thema an, jetzt gehen wir zum Tempelpräsidenten, besprechen uns, sprechen auch mit älteren Devotees, und wenn dann klar ist, dass es gut und förderlich ist, den verlangsamten Schritt zu gehen durch den Grihastha Ashram, tut man das und ist wohlbehalten und sicher und glücklich und so weiter, bitte ihr reifen Grihastha, das macht mir jetzt nicht ab. Er macht nicht den Fehler, jetzt agitiert zu sein. Es ist ein philosophischer Punkt. Es geht hier darum, wie man durch das Plänespiel mit Entschlossenheit von Wünschen nach Sinnenbefriedigung befreit werden kann. In jedem Ashram. So, wenn man immer wieder, da werden also viele solche Tipps gegeben. Zorn kann überwunden werden, indem man Neid aufgibt. Und man kann Krankheiten beseitigen, indem man harter Yoga praktiziert und Pranayama. Man kann Schlaf überwinden. Auch heute ist es nicht so schlimm, aber morgen früh werden wieder ernsthafte Kämpfer sehen. Indem man die Erscheinungsweise der Tugend entwickelt, insbesondere in Bezug auf Essen. Und so werden verschiedene solche Unterweisungen gegeben. Was aber sehr, sehr interessant ist, wenn man diesen Teil des Bhagavatam studiert, dass letztendlich gesagt wird, um den Griff oder den Zugriff der Erscheinungsweisen, diesem dicht gewebten Netz im Bewusstsein zu entgehen und durchzutrennen, muss man voller Vertrauen und Hingabe dem spirituellen Meister dienen. Viele von euch sind Pilger heute, es ist ja fast ein Festival wie auf der Farm oder wie in Zürich, es sind so viele nice Devotees hier. Viele von euch sind Pilger und kommen, weil euer spiritueller Meister hier ist, wie der Hare Krishna Maharaj. Ihr wollt ihn sehen und neue Inspiration auftanken in eurem Service. Hier ist ein Schlüsselpunkt. Diese Beziehung, diese aktive Beziehung zu unserem spirituellen Meister kann uns helfen, den Einfluss der beiden niederen Erscheinungsweisen zu überwinden und auch den Einfluss der Erscheinungsweise der Tugend, dass man glücklich ist mit dem Status quo, in dem man lebt. Viele Devotees merken, dass wenn sie in die Gemeinschaft mit Devotees kommen, wie zum Beispiel hier sind so viele fortgeschrittene Vaishnavas da, manchmal schmerzt das Herz ein bisschen. Man fühlt sich nicht so verstanden vielleicht und so weiter und so fort. Das gibt es. Also heute habe ich nur, also ich war ja nur beim Harinam in der Stadt dabei, aber ich habe es da unten gehört, den Kirtan hier, man konnte also, es ist hier Stahlbeton, aber auch das Gebäude hat gebebt, und da habe ich kurz mal draußen geguckt, da waren die gar nicht, da hast du gehört, haben ihren Ohren nicht geglaubt da draußen, wie Heavy Concert war da im Gang. Also ich glaube, dass alle hier ein großes Gefühl der Inspiration verspüren, aber wir wissen, glaube ich, dass manchmal das auch nicht so da ist. Das ist deswegen da, weil wir durch die Gemeinschaft mit Devotees sehr stark gereinigt werden. Wenn wir Devotees sehen, vergeht uns manchmal unsere eigene Selbstzufriedenheit. Und wir stellen in Frage, was mit unserem spirituellen Fortschritt geschehen ist. Diese Krisen, durch die wir hindurchgehen, diese ernsthaften Überlegungen, wo wir auch manchmal nicht so zufrieden sind, selbst in einer vortrefflichen Gemeinschaft von Vaishnavas, sind sehr, sehr wichtig. Wer diese Krisen nicht im Herzen verspürt, ist versteinert. Wenn wir anfangen, uns ein bisschen zu hinterfragen, beginnt der wichtigste Vorgang im spirituellen Leben, dass wir demütig werden und durch diese Demut den Einfluss der Erscheinungsweise der Leidenschaft, Unwissenheit und auch Tugend verlassen, wo wir nicht mehr glücklich sein können durch das, was wir bisher erlangt haben, sondern uns überlegen, Mensch, ich habe doch einen weiten Weg zu gehen. Dieses intensive Gefühl der Unzulänglichkeit ist eine wichtige Voraussetzung. Dieses Gefühl ist sehr sweet, sehr erhaben und macht das Herz wirklich glücklich. Wir werden nicht glücklich, indem wir uns für etwas halten, was wir nicht sind, nämlich für großartig, erfolgreich und so weiter. Der Devote wird dann glücklich, wenn er demütig ist und sich ernsthaft sehnt nach der Barmherzigkeit seines spirituellen Meisters und Shri Krishnas. Denn dann ist er in seiner richtigen Position, der Position eines Dieners von Guru und Krishna, der aufrichtig bemüht ist, alles zu tun, um das Wohlgefallen von Guru und Krishna zu erlangen. So, ich möchte kurz hier von Srila Prabhupada erwähnen, wenn der spirituelle Meister dem Schüler günstig geneigt ist, empfängt man ganz natürlich die Barmherzigkeit des höchsten Herrn, und durch die Barmherzigkeit des höchsten Herrn wird man augenblicklich, immediately, transzendental und überwindet den Einfluss von Sattvagun, Rajagun und Tamagun innerhalb der materiellen Welt. Wenn ein Devoti unter der Anweisung vom Guru handelt, bekommt er sehr leicht die Barmherzigkeit des höchsten Herrn und ist somit augenblicklich situiert auf der transzendentalen Ebene. Das ist also ein wichtiges Verständnis, was wir im Zusammenhang mit den Erscheinungsweisen kurz erklären wollten. Ich möchte jetzt einen zweiten Teil meiner Vorlesung machen. Diesen Vorlesungsteil werdet ihr, glaube ich, sehr schätzen. Oh, Roshi Kabaktas. Ich muss mal kurz zu meinen Notizen gehen. Yes. Während des Lesens in der letzten Woche stießen wir auf einen sehr wichtigen philosophischen Punkt. Srila Prabhupada erklärte die Meditation eines Devotis. Er sprach davon, dass ein Devoti es lernen muss, über Krishna nachzudenken. Und er sagte, dieses Nachdenken sei keine Imagination, sondern Meditation. Ihr wisst, Maranam, das heißt sich erinnern, und wird manchmal auch übersetzt als meditieren. Der Devoti sollte während seines Kultivierens im hingebungsvollen Dienst über Krishna meditieren, sich an Krishna erinnern. Ich möchte euch heute gerne eine Geschichte von Krishna erzählen, die sehr, sehr nice ist. Sie wird erwähnt in dem Werk Ein Mondstrahl schieren Erstaunens von Srila Vishwanatha Chakravarti Thakur. Ich hatte schon, glaube ich, der letzten Woche darüber gesprochen, über dieses Werk. Ich möchte den Sankirtan Devotees das nochmal wiederholen. Es gibt ein Werk, das schon mal einen schöneren Titel gehört, als das heißt so, der Mondstrahl schieren Erstaunens. Sagt ihr nun, seid ihr erstaunt. In diesem Werk beschreibt Srila Vishwanatha Chakravarti Thakur einige Lilas von Krishna, die alle in Bezug mit dem Parakriya-Ras stehen. Ihr wisst, Radharani ist mit Abhimanyu verheiratet in Goloka Vrindavan. Abhimanyu ist niemand anderes als Krishna. Sie ist verheiratet damit mit Abhimanyu, der scheinbar ein anderer zu sein scheint als Krishna, damit eine bestimmte Intensität in die Beziehung zwischen Radha und Krishna auftreten kann. Radha muss nämlich Hindernisse überwinden, um Krishna zu treffen, und auch Krishna muss Hindernisse überwinden, um Radha zu treffen. So ist die Zuneigung, die sie füreinander empfinden, intensiver, also stärker eigentlich. So, Radharani nahm eins im kalten Januar und Februar Monat ein Gelübde auf sich. Das Gelübde war, dass sie jeden Morgen ein Bad in der kalten Yamuna nahm. Sehr früh. Nun Kotila, die Schwester Abhimanyus, witterte, dass Radharani sich in dieser Zeit mit Krishna treffen würde. Und ihr Verdacht bestätigte sich, als sie eines Morgens ins Dorf von Vrindavan einging und Yashoda so nebenbei fragte, wo ist denn eigentlich Krishna heute Morgen? Ja, sagte Yashoda, Krishna ist sehr sauber. Er nimmt heute ein Bad in der Yamuna. Ah, sagte Kotila. Dankeschön, das wollte ich ja nur wissen. Und ging zur Yamuna, um Radha und Krishna bei einem Treffen zu überraschen. Tatsächlich, Srimati Radharani und Krishna waren in einem Kunsch, in einem Gartenhaus, was aus Blumen gebaut worden war, und erfreuten sich ihre Gemeinschaft. Und plötzlich sah Tulasi, die vor dem Haus stand, wie Kotila zornig in Richtung Gartenhaus kam. Und sie ging kurz nach rein und sagte, also Krishna, besser du bist hier irgendwie jetzt nicht gegenwärtig. Kotila kommt und sie wird sehr zornig werden, wenn sie sieht, dass ihre Srimati Radharani, wie sagt man, ihre Schwägerin oder was ist das in der Schwägerin? Ihre Schwägerin mit dir zusammen ist. In der vedischen Gesellschaft darf die Frau nur Gemeinschaft pflegen mit dem Ehemann. Krishna sagte und lachte und sagte, ja, heute werde ich ein besonderes Lila ausführen. Er ging dann schnell aus dem Blumenhaus zu Vanadevi Vrinda und Vrinda Devi hatte einige Kleidungsstücke und so zog sich Krishna genauso an wie Abhimanyu und ging in Richtung Kotila. Oh, Kotila, sagte, was machst du denn hier? Ach, sagte Kotila, ich werde die Ehre unseres Hauses retten. Ein Verdacht, den ich lange hatte, dass Radha und Krishna zusammen Gemeinschaft leben, wird heute aufgedeckt werden von mir. Was machst du denn aber hier? Ja, sagte Krishna, der als Abhimanyu verkleidet ist, ein Kalb ist mir durchgebrannt. Das habe ich den ganzen Morgen gesucht, kann es aber nicht finden. Aber was ist das, was du da sagst? Ja, sagte Kotila, ich habe deutliche Anzeichen, dass Radha unter dem Vorwand, ein Gelübde aufzunehmen, sich mit Krishna trifft. Oh, sagte Abhimanyu, ich werde mich hier in dem Wald verstecken. Wenn Radha, wenn das stimmt, dann bring mir doch unter einem Vorwand, dann komm doch zu mir, informiere mich und dann werde ich auch schnell hinkommen und werde Radha und Krishna sehen. Oh ja, sagte Kotila, das mache ich. Und wenn du sie dann informierst, richtig, ist ein bisschen kompliziert. So Kotila stürmte hin und als sie dort auftrat, wo das Blumenhaus war, roch sie den wunderschönen Duft von Sri Krishnas transzentalen Körper und sagte, ah, das ist ein deutliches Anzeichen, dass Hari hier war. So Lalita ist eine sehr, sehr intelligente Gopi und verdrehte sofort das Wort und sagte, oh gut, Kotila, dass du uns das sagst, dass Hari hier ist. Hari bedeutet nämlich in einer anderen Übersetzung auch Löwe. Dann nehmen wir ja schnell die Reis aus. Und daraufhin wurde Kotila noch wütender und sagte, ach, mir reicht das, ihr Gopis, ihr seid man nimmt an, ihr seid keusche Kuhhirtenjungen dabei, Kuhhirtenmädchen dabei, habt ihr Gemeinschaft mit Krishna. Wer hat Gemeinschaft mit Krishna, lachte Lalita. Wir sind hier und nehmen ein Bad. Ach, sagte Kotila, ich war trat mit dem Fuß die Kotila sagte dann, ich weiß, dass Krishna hier ist. Der ist bestimmt in diesem Blumenhaus mit Radharani.
Ah, sagte die Gopis.
Nein, nein, da wohnt nur ein Halbgott der Liebe. Und der lässt niemanden rein. Und daraufhin wurde Kutila natürlich noch wütender, trat das Tor auf und brach da rein und natürlich war niemand drin. Aber dann sah sie auf dem Boden, es war niemand drin. Es ist immer so, in den Liedern ist es nochmal ein Lila und nochmal ein Lila und nochmal ein Lila. Also ich muss jetzt hier mal auf der Hauptstraße bleiben, jetzt wird das zu lange. Es war also niemand drin. Aber ich sagte, Kutila, wird wahrscheinlich der Schlaf hier weggegangen sein. Anyway, sagte sie und ging, ich weiß es genau, ich hab's gerochen, und ging hin zu Abhimanyu. Und Abhimanyu sagte, wirklich? Aha. Wirklich? Kann ich mir nicht vorstellen. Aber wenn du das sagst, guck mir dann nehmen. Der wird in Mathura endlich ins Gefängnis kommen. Oh, sagte Kutila, gut. Daraufhin ging der als Abhimanyu verkleidete Krishna zum Hause von Yatila, also das ist von seinem eigenen Hause, wo Radharani inzwischen schon war, und sagte seiner Mutter, Yatila, das ist die Mutter von ihm, weißt du, dieser Schurke Krishna, ich weiß, was der vorhat. Der wird binnen einer halben Stunde ungefähr hier ankommen, als Abhimanyu verkleidet, und dann will dieser Schurke Gemeinschaft pflegen mit Radharani. Ich habe inzwischen aber schon 100 Soldaten von Mathura kommen lassen, die werden dann diesen falschen Abhimanyu abfangen. Stellt ihr euch aber bitte schon auf das Gelände der Veranda hin, und wenn dieser als Krishna, sorry, als Abhimanyu verkleidete Krishna kommt, nimmt Dreckklumpen und eure faulsten Beleidigungen und schleudert sie sofort diesem Schurken entgegen. So, Krishna ging dann in das Gemach von Radharani und sie lachten dort miteinander. Nach einer halben Stunde kam Abhimanyu nichts an, wobei der noch von nichts gehört hatte. Und Yatila sah ihn. Du Schurke! Weißt du nicht, dass du bald von den Soldaten Kaksas abgeführt wird? Da hat jeder im Bratsch manchmal Angst vor. Weißt du nicht, dass du... und jetzt werde ich dich töten, aber schon vorher töten mit den Dreckklumpen, die ich dir entgegenstößen. Und sie warfen das und benutzten wirklich ihre faulsten Schimpfworte. Und die sind ziemlich heavy. Abhimanyu nahm völlig konfus die Flucht, während Radharani und Krishna noch umso mehr lachten. Das ist eines der sehr nicen Lilas von Radha Krishna in Vrindavan. Wir sollten versuchen, mehr und mehr über Krishna zu erfahren, von diesen Lilas, sodass wir mehr und mehr über Krishna nachdenken können. Und dadurch, dass wir Krishna im Herzen tragen, immer enthusiastisch sind, wo auch hin wir gehen in unserem Leben. Besonders jetzt kommt die Sommersbrunst. Die Sommersromantik. Wir werden sehen, wie sich die Straßen zu einem Ozean von Raja und Tama umwandeln. Wir sollten fixiert bleiben in dieser Zeit im Krishna-Bewusstsein und in dem Ausführen unserer transzendentalen Mission. Ich könnte mir vorstellen, wenn die Devotees dieses Jahr, diesen Sommer, eine große Bemühung in der transzendentalen Literaturverteilung machen, dass wir etwas Wunderbares erreichen werden. Im Augenblick, das sagen also alle, die sich damit befassen, ist eine Art, das ist wahrscheinlich die interessanteste Zeit, die wir im Krishna-Bewusstsein hier hatten. Durch Krishnas Barmherzigkeit sind die Tempel sehr nice entwickelt, die Buchverteilung sehr nice entwickelt. Die Devotees fühlen sich aufgehoben und glücklich, ohne größere Störungen als die normalen Kinderkrankheiten, die normalen Krankheiten auf dem Wege zum spirituellen Leben. Jetzt kommt es darauf an, dass wir diese Geschenke nehmen und sie ausnutzen zu einem sehr nicen Verteilen oder Verbreiten des Krishna-Bewusstseins. Überall sind Anzeichen dafür, dass der Durchbruch von dem Krishna-bewussten Wissen nicht mehr fern ist. Wir gehen Mittwoch ins erste Fernsehen, schon überall. Ich wollte jetzt ein paar zur Ermutigung, zur Inspiration oder zur Belegung dieser Sätze ein paar Dinge sagen, die so geschehen sind in der letzten Zeit. Wir gehen Mittwoch zu den Proben ins Fernsehen. Am Donnerstag wird in einer der bekanntesten deutschen Sendungen, die ich natürlich nicht kenne, diese anderthalb Stunden so mit Thomas Gottschalk, Nina Hagen und Boy George und den Hare Krishnas. Ein Auftritt. Das werden also mindestens 20 Millionen Leute sehen und so vielleicht auch 40 Millionen, man weiß das nicht genau. Das ist zur besten Zeit. Was passiert? Wir gehen raus mit dem abgeschäften Boy George, gehen wir vor die Kamera und chanten Hare Krishna. Vishwadev ist dabei mit seinem coolen Tanzschritt und ich werde mit meinem sehr dynamischen Tanzschritt dabei sein und versuche ein bisschen was zu predigen. Mal sehen, vielleicht können wir nur chanten, aber wir gehen mit dem größten Erwartung. Wartet mal, jetzt muss ich was Wichtiges sagen, Thomas. Chantet Hare Krishna. Nicht? Und so weiter. Ich habe die Ankündigung gehört, Boy George kommt mit dieser ästhetisch sehr reizvollen Sekte auf dem Bildschirm. Nicht? Wir sind inzwischen schon ästhetisch sehr reizvoll. Das ist einfach sehr nice. Fortschritt, finde ich. Das wird jetzt ein Hit. Die Teenies kommen schon an. Gestern im Wiesbadener Zentrum kamen Leute und haben, wisst ihr, dass ihr hier auf der Platte seid? Haben so eine riesen Platte mit dem Juggernaut vorne drauf und Hanuman hinten drauf und den Ganges-Mix, so heißt er, uns präsentiert. Also das ist aber nur eines der Zeichen, wo plötzlich die Massen in Kontakt gebracht werden mit dem Chanten des Hare Krishna Mahamantras. Wenn ihr diese Hit einmal hören wollt, müsste möglich sein, den zu zeigen. Ich habe jetzt meine Kassette in Dingens in Berlin, aber wir könnten eine Kassette machen, denn irgendwo geistert diese Platte herum und das kann man aufnehmen. Wie bitte? Eine Kassette? Wir könnten ja, wenn ihr das hören wollt, dann kann man es ja aufnehmen auf eine Tonbandkassette. Könnt ihr uns sehr nice, die Devotees chanten da sehr enthusiastisch. Hare Krishna, Hare Krishna. Genau wie im Kirtan. Also es sind auch echte Devotees. Das sind eines der Anzeichen. Dann durch die transzendentale Buchverteilung, wie ich sagte, ich war gestern in diesem ayurvedischen Kongress und der plötzlich erwähnte, dass Bhagavatam, der Vortragsgebende, was in einer sehr guten Übersetzung von der Hare Krishna Bewegung herausgegeben worden ist. Und alle drehen sich um. Nicht? Ich kann das nur bestätigen. Ihr seht, wie das plötzlich Einlass findet in die Gesellschaft. Heute ist ein sehr nicer Bhakta gejoint im Wiesbadener Zentrum. Es ist ein Tai Chi Meister, also in dieser New Age Bewegung. Der hat so viele Schüler und er kommt mit so einem Schwarm einfach jetzt zum Krishna-Bewusstsein, lebt im Tempel und gibt noch zweimal in der Woche Bhakti, Tai Chi. So werden auch solche Leute angesprochen, die vielleicht noch ein bisschen auf der körperlichen Ebene sind. Wir haben auch in Dresden ein sehr interessantes und neuartiges Namahata-Zentrum eröffnet. Dort ist ein Taekwondo-Lehrer, unser Lagu, der Krishna nicht davon kommt. Also Lagu wollte eigentlich nur für sich Krishna-Bewusstsein praktizieren und eine Taekwondo-Schule aufmachen. Und jetzt werden plötzlich die ganzen Schüler unglaublich interessiert an Krishna-Bewusstsein, weil die vor den Übungen alle den Namaste Narasimhaya-Mantra chanten. Machen wir schon jeden Tag da ein einmal im Monat ein Predigerprogramm. Eine Frau, die will ihren Sohn dort schon zur Gurukul schicken. Es wird sehr, sehr nice. Oder ein anderes Beispiel. Wir waren jetzt im Brennpunkt Soziales. Es ist eine Fernsehsendung aus der DDR. In der DDR gibt es nur einen Fernsehkanal, wie ich das verstehe. Stimmt das, Herr Sabata? Da werden also die Devotees geschickt, also sehr gut dargestellt. Nur die wollten am Anfang halt immer so uns zeigen und auch das, den Kontrapunkt, nämlich eine völlig entfesselte Mutter, die also nur noch Unsinn im Kopf hat und in den Worten. Dann haben sie die gefilmt, hat das Avatar gesagt, also das geht doch nicht, das ist doch eine absolute Ausnahme. Georg Thomala ist bei uns hier, das war aber am Sonntag, der schaut euch die Mutter Mix an. Das ist die Mutter von einer Devotin, von einem Devotee. Die Mutter Mix ist auch dafür. Und also wenn ihr das zeigen wollt, dann müsst ihr unbedingt den Sohn auch zu Wort kommen. Dann sind die extra nach Heidelberg gekommen und haben da Markus gefilmt. Und ich habe gehört, du hast hast ausnahmsweise das Richtige gesagt mal. Also Markus hat sehr nice gepredigt, weil er auch sehr nice ist, also kam es auch sehr nice raus. Ja, und wie gesagt, ich war da so am Sagen, am Sprechen mit denen und plötzlich fangen die an, Hare Krishna zu singen, so in einer unbeobachteten Minute. Die Sendeleiterin ging raus, sagt, Hare Krishna, habe ich gebracht, was macht denn das, warum macht denn das? Ja, sagt die müssen immer den Film editieren, also bis der raus ist, und die hören immer diesen Hare Krishna von morgens bis, also die arbeiten damit. Und die singt jetzt immer Hare Krishna, weil die das immer so, weil das ist so reingegangen bei ihr, als Ohrwurm, nicht? Es war ein Sonntagsfest, wo wir Hare Krishna gesungen haben. So. Ihr seht daraus, wie powerful der heilige Name ist, nicht? Und so könnte ich jetzt on and on, also weiter und immer weiter erzählen, aus dem praktischen Leben, um euch zu zeigen, wie die Verbreitung des Krishna-Bewusstseins tatsächlich große Effekte hat. Ich kann mich kaum kontrollieren, es könnte wirklich noch weiter. Wenn ich einmal da reinkomme, bin verlassen, verlieren wir vielleicht den Punkt und ich bin das Tedo dran. Aber ich möchte es hier bewusst restriktieren und einschränken auf das Gesagte. Ich möchte also euch alle inspirieren, wo ihr so zahlreich da ist. Man fühlt sich ja wie bei einem Vaishnava Festival, wo immer Großes gesagt wird und große Vorsätze gefasst werden im Herzen der einzelnen Vaishnavas. Wir sind in einer sehr wichtigen Zeit. Kali Yuga ist natürlich sehr powerful, aber Krishna-Bewusstsein auch. Wenn wir jetzt uns vornehmen, einfach da durchzugehen und wirklich die Sankirtan-Mission weiterhin ernst nehmen und darauf achten, was im ersten Teil der Vorlesung präsentiert wurde, nämlich den Einfluss durch die niederen Erscheinungsweisen, dann können wir etwas Großartiges tun in unserem Leben und können in unserem Leben noch oder zu Lebzeiten noch erfahren, wie Krishna-Bewusstsein eine Revolution im gottlosen Bewusstsein der Menschheit wird. Es wird uns sehr viel Freude machen. Wir werden alle sehr glücklich sein, spirituell glücklich, das zu erleben. Deswegen möchte ich euch hier bitten, wer bin ich, um euch zu bitten, aber doch inspirieren, das möchte ich schon, diese Mission eigentlich sehr ernst zu nehmen und dran zu bleiben. Ein Bär des Kali Yugas, den weiterziehen zu jagen, weil er weg ist. So, Hari Bol, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Habt ihr hierzu noch Fragen? Es ist schon 9 Uhr. Sila Prabhupada ki.